ist der 16. November 2008. Das ist der 77. Digitag. Ich bin Roger Zedi.
Und mein Name ist Matthias Schüssler.
Und wir begrüßen heute Markus Martinedes. Herzlich willkommen, Markus. Du kommst von der Firma SUA Telenet und bist dort Mitbegründer und Chef. Erzähl doch ganz kurz, was ihr macht.
Wir haben eigentlich mit Computersystemen, mit Informatik zu tun, aber ich habe sehr stark das Netzwerk mit allem, was eigentlich den Transport der Daten anbelangt. Und das andere ist natürlich die ganze Schlüsseltechnik, wer hat eigentlich wann im Netzwerk auf was Zugriff.
Genau, also das Sicherheit ist ja das Stichwort auch von dem Podcast heute. Genau. Wir reden nachher noch spezifisch über Online-Banking und was du dort uns alles kannst für Erfahrungen erzählen. Für den Moment, merci. Matthias, erzähl du doch das, was unsere Hörer gesagt haben zum letzten Digitag.
Wir haben ein Audio-Feedback bekommen, hurra, von der Susanne Meyer von der Stiftung Careum in Zürich. Und dafür kommt sie natürlich ein Kummerbox-Buch über. Eins ist noch zu haben, also schickt uns Audio-Feedback und gar nie so ein Buch. Und das, was Susanne Meyer uns gesagt hat, gehört ihr jetzt.
Hallo Matthias und Roger. Mein Name ist Susanne und ich bin regelmäßige Hörerin von eurem Podcast. Ich selber bin definitiv ein Immigrant und nicht Digital Born. Überhaupt gehöre ich, denke ich mal, nicht zu eurer Durchschnittshörergruppe, weder vom Geschlecht her noch von meinem Alter her. Aber ich höre euch wirklich gern und regelmäßig. Themen, so wie jetzt aktuelle zum Beispiel, interessieren mich sehr. Aber ich höre mir auch ganz gern die Sachen an, die mich eigentlich nicht betreffen, weil ich, wie zum Beispiel Games, also ich sitze sehr viel am PC, aber ich game jetzt grundsätzlich nie. Irgendwie gehöre ich zu den Leuten, die halt doch auch noch Bücher lesen. Aber ich finde es ganz interessant, eigentlich hier zu hören oder um auch mitzukriegen, was ein bisschen läuft in der Szene. Ja. Ansonsten finde ich es auch immer wieder sehr amüsant, vor allem so neulich zum Beispiel mit dem SVP-Doodle. Ich hatte das natürlich gelesen, aber als ich dann euren Podcast gehört habe, da saß ich im Tram und habe die ganze Zeit vor mich hingegrinst. Fand das Ganze amüsant. Ja, sonst finde ich das Themenspektrum für mich, wie gesagt, eigentlich okay. Weiter so. Herzlichen Glückwunsch noch zum zweiten. Und also den Vote, den habe ich eben schon abgegeben für euch. Tschüss.
Jetzt. Wunderbar.
Dann hat Katrin Futter uns in ihrem Blog zum zweiten Geburtstag gratuliert. Sie schickt uns liebe Grüße und schreibt: Ich freue mich auf viele weitere spannende und bildungsreiche Podcast-Episoden. Den Beitrag könnt ihr lesen auf katrinfutter.ch. Sie promotet damit natürlich ihren eigenen Blog, aber ich glaube, das ist legitim, das erlauben wir. Also, wenn ihr über uns bloggt, könnt ihr uns das mitteilen und wir verlinken zu euch. Also, das ist doch ein guter Deal. Da haben wir beide etwas davon. Das Feedback kommt von Andreas Palm. Er lässt uns wissen: Jede Woche wieder freue ich mich auf euren Podcast. Ganz besonders freut mich als iPhone-Besitzer, dass ihr euch die Mühe gebt und den Podcast mit Kapiteleinteilungen aufbereitet. Da könnten sich viele andere ein Beispiel nehmen. Merci.
Ja, und mich freut es immer wieder, wenn ich das höre. Es ist nämlich wirklich aufwendig.
Genau. Und der Andreas hat aber auch Kritik. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ihr seid ziemlich aggressiv beim Ausfragen eurer Gäste. Lasst ihnen etwas mehr Luft. Und dann hat er nochmal etwas. Und zwar schreibt er auch noch das: Der Digitalk ist das Einzige, was für mich den Namen Tamedia AG positiv besetzt. Eure Chefs sollten euch mal etwas mehr in die Lohntüte packen und denjenigen, die 10-mal pro Woche mit Werbeanrufen für Tagi-Abos nerven, dafür die Lohntüte wegnehmen. Da sagen wir jetzt, glaube ich, nichts dazu, sondern lasst das einfach mal so stehen.
Ja, wenn man ein Tagi-Abo abschließt, dann hört es vielleicht auf, Alex.
Ja, das stimmt.
Ja, und zu dem Aggressiven möchte ich nur sagen, ich staune schon ein bisschen, weil ich nämlich selber beim Hören immer das Gefühl habe,
wir sind viel
unglaublich lieb, genau. Nett zu unseren Gästen. Ja. Also Markus, du musst jetzt keine Angst haben, nur wegen dem Feedback.
Genau. Und David Reindl hat einen Themenvorschlag. Ich bin im Vorstand von OpenID Schweiz. Wir sind daran, Aktionen zu planen. Es würde mich freuen, wenn wir mit OpenID einmal bei euch im Digitalk präsent sein dürften. Aber OpenID ist eine interessante Sache. Soll das ein bisschen ordentliches Anmeldungschaos bringen auf Webseiten und Diensten? Könnte man durchaus etwas machen? Also lasst uns wissen, wenn ihr so eine Aktion habt und wir gerade so aktuell könntet darüber reden. Würden wir das machen?
Ja, spricht nichts dagegen.
Genau, und eben nach wie vor, wir freuen uns über Feedback, Audio oder auch E-Mail. Ein Buch ist, wie gesagt, noch zu haben. Schickt uns eure Aufnahmen oder eure Mail mit Anregungen, Kommentaren, Kritik oder natürlich auch Lob an leben@tagesanzeiger.ch. Und dann nochmal etwas und dann bin ich durch mit meinem Monolog. Der European Podcast Award läuft noch. Wir sind dort nominiert. Ihr könnt uns eure Stimme geben. Also macht das doch auch. Und zwar auf european-podcast-award.eu.
Merci.
So weit, so gut.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter. Nein, halt, bevor wir zu der aktuellen Meldung kommen. Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt Goodies wieder mal. Soll ich gerade anfangen?
Fang du gerade an.
Also gut. Mein Goodie diese Woche heisst Air Sharing und ist eine Applikation fürs iPhone. Und was man mit dem machen kann, ist, man kann Daten, beliebige Dateien vom Computer aufs iPhone kopieren und wieder zurück. Und das Ganze läuft über WLAN bzw. mit WebDAV und funktioniert mit Windows, Mac und Linux. Ist passwortgeschützt, also halbwegs sicher mindestens. Kostet 7.70 Franken und ich finde, das ist es eigentlich auch wert, um zu haben und zu finden im iTunes App Store.
Genau. Und wenn du doch eine App hast für das iPhone, habe ich auch eine, die heisst nämlich Cool Clock. Die hat die zeigt einfach Zeit an. Im Grunde genommen nichts anderes als das, aber auf drei lustige Modi. Einer unter anderem, der gefällt mir am besten, binär. Muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, bis man weiss, was für Zeit das ist. Aber es sieht lustig aus. Und ich glaube, es kostet 1 Franken oder irgend so etwas. Mhm. Findet man in
was dem sind die Link. Anderen zwei?
Eine heisst, eine ist einfach normale, schöne, analoge
Uhr. Und digitale.
Und dann gibt es noch einen, der heisst der Tokyo Style, den ich nicht ganz begriffen habe, wie er funktioniert. Aber er sieht auch gut aus.
Mit japanischen Zahlen, oder?
Ich weiss nicht, wie japanische Zahlen aussehen.
Japanische Zahlen sehen aus wie chinesische Schriftzeichen.
Nein, so sieht er eigentlich nicht aus.
Ah, na gut.
Aber es ist, eben optisch gibt es etwas her, es ist mehr Spielerei, aber eine Lust,
okay. Auf jeden Fall. Merci. Ja, Markus, du als unser Gast hast, glaube ich, auch noch etwas mitgebracht für unsere Hörer. Was wäre das gewesen?
Also, ich habe eigentlich einen Tipp, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Gibt es eine neutrale Organisation, die vom Bund gefördert ist, das ist die infoschulens.ch. Und es wird dort jedes Jahr ein Sicherheitstag durchgeführt, wo speziell das Thema angesprochen wird, dass man sich wieder bewusst wird, dass man auf der IT-Sicherheit etwas machen sollte. Das ist der sogenannte www.swisssecurityday.ch. Er schreibt sich mit 3S, dass man dann auf die richtige Seite kommt. Und das andere ist www.infoschulens.ch.
Okay, Swiss Security Day, ein ehemaliger Sponsor von uns.
Genau.
Denen wünschen wir viel Glück sowieso. Ist, glaube ich, eine gute Sache, oder? Sind ihr dort auch involviert?
Absolut. Ist eine gute Sache, wo mit finanziell sehr, sehr kleinen Mitteln eigentlich ein sehr gutes Resultat erreicht wird.
Passt so zum Digitag.
Ja. Das sponsert sie auch uns, ja. Diese Woche hat Orange angekündigt, dass sie CityDisk aufgekauft hat und also der Telco übernimmt den CD-Laden. Neu hat Orange nachher 80 Verkaufsstellen an zum Teil sehr populären Plätzen in der Innenstadt. Bis jetzt haben sie nur 47 Läden gehabt. Sie übernehmen die Angestellten vom CityDisk und stocken, glaube ich, sogar noch auf mit eigenem Personal. Also kann man dann künftig in so einem Laden, wie man den dann genau heisst, Orange Disc oder was auch immer, Musik, Film, Games und Handys kaufen. Einfach mal Frage in die Runde, wie viel Sinn macht das für euch?
Für mich nicht so viel Sinn. Also ich rede jetzt mal als Kunde. Ich weiss nicht, für Orange macht es offenbar Sinn, aber für mich als Kunde, ich habe lieber, wenn ein Laden einfach das verkauft, was auch vorne aussen dran steht. Also wenn es Disc dran steht, wenn es auch CDs und DVDs hat, dann will ich da nicht auch noch Handys oder so wie die Post. Also das, ich finde das fürchterlich. Was haben die? Eben, die haben alles. Also ja, wenn einen Schlafsack und was weiß ich was und Gesichtslotion und Ferien kannst buchen und so, dann finde ich irgendwann mal hört es auf, oder? Und ja. Ich stehe nicht auf das.
Für eine jüngere Kundschaft könnte das eventuell Sinn machen. Ich weiss es nicht.
Also ich vermute die Verschmelzung auf dem Handy, wo ja Musik und Handy und Telefon und Video alles sollte zusammenkommen. Oder?
Ja, aber dann brauchst du eigentlich keinen Plattenladen mehr. Also so gesehen.
Ich habe irgendwo nicht gelesen, sie werden dann vielleicht so Diensten anbieten, wie CD zum Beispiel gerade rippen und aufs Handy tun. Mhm. Könnte ja eventuell noch Sinn machen,
oder? Dann muss
ja
nicht im Laden, oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall nicht die jungen Leute, die wissen, wie sie das selber machen.
Ja.
Naja, ich bin gespannt. Ich habe dann mehr gedacht, irgendwie die physischen Tonträger sind ja eigentlich eher so ein Auslaufmodell. Also aus irgendeinem Grund hat der CD-Disc sich müssen ja auch aufkaufen, beziehungsweise ist verkauft worden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Zukunft hat.
Ich bin letztens im Ex Libris gesehen und habe ihre CD gekauft. Und dann hat sie gesagt, ich soll heimgehen und sie dann downloaden.
Ehrlich?
Ja, das ist kein Witz. Ich habe gesagt, das ist aber super. Ich habe ja noch etwas vom Ravel.
Ja.
Und dann hat es geheißen, Ravel. Nein, wir haben nur noch das Minimum da. Und dann habe ich mir das Minimum angeschaut.
Und mit downloaden hat sie gemeint, legal downloaden?
Ja, oder von der irgendwo? Aha, sie haben mir dann auch schon gesagt, wie viel es kosten würde und dass ich jetzt heimgehen könnte.
Das
ist doch ein super Verkaufskonzept.
Naja. Also ich glaube, irgendwie das Attraktive von Orange sind einfach die Läden gewesen, oder?
Ja.
Weil gut, die Läden in der Innenstadt finden, ist relativ schwierig, da ist es eng. Gut, vielleicht gibt es jetzt dann wieder ein paar freie, wenn alles zusammenbricht, aber das haben wir dann sonst andere Sorgen.
Ah, ja.
Ja gut, reden wir noch über ein anderes Thema. Diese Woche war ja Präsidentenwahl in Amerika.
Und ah, tatsächlich?
Ja, für alle, die es noch nicht gemerkt haben. wir werden jetzt eigentlich nicht über das wirklich reden, aber CNN hat dort eine Reporterin als Hologramm, und sie sagen es wenigstens so, ins Studio geholt. Und was sie gemacht haben, ist, die gute Frau ist offenbar irgendwo in einem Raum gestanden, in einem Ring von 36 HD-Kameras abgefilmt worden. Und ein ganzer Cluster von Computern hat dann daraus ein Modell gerechnet, das dann ins Studiobild vom CNN News Studio so eingefügt worden ist, dass es dort ausgesehen hat, als ob sie dort steckt.
Mhm.
Wieso man sie nicht einfach sonst irgendwie mit Splitscreen oder etwas billigerem reingeholt hat, weiss niemand so genau.
Das habe ich mich auch gefragt.
Naja,
so ein bisschen Raumschiff Enterprise, oder?
Genau. Also, der Witz war dann so, dass wenn die Kamera schwenkt im Studio, dass dann halt das Bild entsprechend eingepasst wird und so. Im Studio selber sieht man wahrscheinlich aber überhaupt nichts. Komischerweise hat das niemand können wirklich abschliessend abklären, aber ich kann mir nicht vorstellen.
Das widerspricht aber der Bezeichnung Hologramm, weil ein Hologramm ist etwas, wo man auch etwas projiziert, wo man dann in dem Raum auch sieht. Also so gesehen würde ich auch, Markus, du hast schon gesagt, an Voyager zum Beispiel und das Holodeck anknüpfen. Also so sieht es natürlich noch nicht aus.
Nein, gar nicht.
Vielleicht hat das mit dem neuen Präsidenten zu tun, wo das Raumschiff muss jetzt übernehmen, oder? Ein ganz einfacher Job, oder?
Zum klar machen, dass jetzt quasi ein neues Zeitalter abgebrochen ist. Gefällt es euch dann optisch wenigstens?
Es sieht
recht lahm aus eigentlich.
Es hat so eine weisse oder so eine Kontur rundherum gehabt. Es hat gar
furchtbar.
Nicht. Es hat ausgesehen wie Blue Box 1933. Also quasi die Fernsehtechnik, wo man ja schon lange kann, irgendeine Person in ein Bild einstanzen oder einfügen. Häufig hat es dann eben so rundherum bei den Hörli, sieht man dann halt, dass es nicht so perfekt ist. Und das dunkelt mich jetzt so auch. Es hat einfach die Kinder krankt und sonst. Wahrscheinlich, ich sehe schon einen Vorteil gegenüber einem Splitscreen, wenn man wahrscheinlich so eine Diskussionsrunde hat, dann ist das für den Zuschauer natürlicher, wenn er wirklich das Gefühl hat, die Person ist jetzt Teil von dem Bild und wird nicht irgendwo in einem Eckli, in einem Rechteckli eingefügt oder so. Mhm. Also.
Aber für die, die miteinander reden, bleibt es genau gleich künstlich.
Ja.
Und darum wird die Situation wird nie wirklich natürlich wirken.
Genau, und das Problem hast du dann immer noch, wenn das über Satellit ist, dann hast du 10 Sekunden Verzögerung.
Und. Naja, also wie erklärt ihr euch denn das? Also ich habe mir einfach überlegt, CNN hat ja die riesen Touchscreens gesehen, wo sie können da wie auf dem iPhone da genau. Feisterli umschieben und vergrößern und verkleinern und so.
Hat das etwas mit iPhones zu tun?
Nein, hat es übrigens schon gegeben, bevor okay. Am iPhone. CNN hat das zuerst gehabt. Die Frage ist mir irgendwie, warum die, wieso der ganze Aufwand? Also irgendwie lenkt doch die Technik eigentlich nur davon ab, dass das, was sie erzählen, relativ langweilig ist. Oder dass man halt gerade in so einer Wahlnacht, da kommen irgendwie 2-3 Mal Resultate rein und zwischendurch ist es 2 Stunden langweilig. Oder? Da muss man so mit so Gadgets
eben, aber das ist, ich glaube, das ist ein amerikanisches Phänomen. Da muss sich immer irgendetwas bewegen und etwas flackern und glitzern auf dem Bildschirm.
Mhm.
Und also, ich glaube, am schlimmsten ist, dass, wo dort das in Georgien war, dort haben sie in ihrem Bildschirm teilweise in Nüntel aufteilt. Also da haben irgendwie 9 verschiedene kleine Bildchen gelaufen. Und man hat aber überhaupt nie mehr irgendwie gesehen, was passiert. Also ich finde das ein bisschen auch eine Unsitte. Also man müsste ich auch vielleicht zwischendurch...
Dann hast du noch nie ein japanisches Fernsehen gesehen. Dort blinkt jetzt alles die ganze Zeit. Und dann, immer wenn jemand redet, hat es unten dran noch Untertitel. Immer.
Immer?
Immer. Ja. Also ich habe fast nie eine Sendung gesehen, die keine Untertitel hat.
Ah, interessant. Ja. Nein,
plus noch 5 Sachen oben links, die blinken und rechts noch irgendwelche, man kommt ja nicht wirklich
raus. Ich kann darum auch die Wirtschaftskanäle nie schauen, wo unten dann
ohne den Streifen,
so Streifen durchlaufen. Oder man kann ja dann bei den Fernsehkameras so hochzoomen und dann sieht man es nicht mehr.
Ja.
Das finde ich sehr angenehm.
Genau. Und darum loben wir uns doch nochmal selber, weil wir haben keinen Infostreifen und nichts. Wir können uns einfach hören. Gut, reden wir noch kurz über das drittes Thema. Die neuesten Browserstatistiken sind diese Woche wieder mal rausgekommen. Hat eigentlich nicht wirklich viele Überraschungen gegeben. Explorer ist jetzt auf 71%, oder ich kann auch sagen, immer noch auf 71%. Manchmal hat man das Gefühl, das darf man auch nicht ganz vergessen, dass doch noch die meisten Leute Explorer benutzen. Firefox bei 20% jetzt knapp angekommen und Safari dümpelt so um die 7%. Alle anderen haben weniger als 1%. Mhm. Also auch der Google-Browser ist noch gar nirgends. Ein bisschen zugelegt hat vor allem Firefox und ein bisschen der Safari. Was noch interessant war, ist, dass Firefox hat lange keinen Privatmodus gehabt. Also einen Modus, wo man kann, alles, was man macht im Browser, wird nicht wirklich archiviert. Nein, wie sagt man dem?
So ein Protokoll.
Genau, protokolliert. Das habe ich gesagt.
History eigentlich.
Genau. Das ist natürlich beliebt für zum Beispiel Pornos oder wenn man sonst irgendwelche Sachen macht im Netz, wo man nicht gerade wüsste, dass alle das nachher merken oder so. Für was braucht man das sonst noch? Gibt es auch noch seriöse Anwendungen von dem?
Schweigen. Höchstens, wenn du irgendwie auf einem fremden PC bist, dass du nachher nicht musst dran denken musst, was du alles musst löschen. Aber sonst ist es eigentlich eben seriöser oder... Wir hätten wahrscheinlich wirklich einfach Pornomodus können sagen.
Die gute Idee ist ja, dass wenn er die gleiche Seite wieder besucht, dass er dann Daten schneller verfügbar hat. Also zum einen, dass er die Bilder, die schon gespeichert sind, wieder lokal kann holen.
Das ist der Normalmodus, ja. Den du jetzt beschreibst.
Richtig. Und das andere ist ja dann die History, was hat er alles besucht. Oder?
Genau.
Wo ich dann kann aber sagen, bin ich mehr als einen Tag speichern.
Ja, aber also
irgendwo... Hat denn das auch einen Sicherheitsaspekt? Können wir zum Beispiel sagen, wenn ich Online-Banking mache, soll ich dann den Privatmodus einschalten?
Unbedingt. Also dort geht es ja um den Cache, der dann sollte gelöst werden, damit man nicht eine Abfrage machen kann. Man kann über das Internet auch abfragen, weil es ist die letzte Seite war, die man eigentlich besucht hat. Und die Daten kann man auch remote eigentlich von irgendeiner x-beliebigen Station auslesen.
Okay.
Das macht schon Sinn.
Haben wir doch schon etwas gelernt. Jetzt andersrum gefragt, wenn das quasi sicher ist, wieso ist denn das nicht der Default-Modus und der User muss sagen, oh, das will ich mir merken. Wenn er irgendwo ist, wo er findet, das will ich mir merken.
Ja, häufig ist natürlich eben Sicherheit und Komfort sind also ein gewisser Zielkonflikt. Oder? Und wahrscheinlich nehme ich an, hat der Durchschnittsanwender dann doch lieber Komfort wie Sicherheit.
Ja, das ist sicher ein Aspekt, wobei ein sicheres System nicht schlecht bedienbar muss sein. Also das, aber es gibt gewisse Bereiche, wo es natürlich kann Überschneidungen geben, sagen wir mal so.
Ja. Jetzt andere Browser können sogar noch etwas mehr. Die können in dem Moment, wo man ein Fenster zutut, werden dann noch Cookies etc. gelöscht, die während der Session entstanden sind. Genau. Also anscheinend kann das der Explorer 8, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das kann ja Chrome und Firefox kann das. Oder könnte das?
Ja, ich wüsste jetzt so genau, ehrlich gesagt, nicht. Macht das Sinn? Ist das quasi State of the Art, so einen Browser sollte man haben?
Ja, das kann die Sicherheit auch ein Stück weit verbessern. Was aber aus unserer Sicht aus sehr problematisch ist, dass man bei den meisten Browser selber Code auch ausführen kann. Und das wissen viele gar nicht.
Also Programm?
Man kann im Browser kann man sozusagen Programme ausführen.
Befehle eingeben und dann passiert irgendetwas.
Genau. Und dann gibt es den ganzen Bereich mit dem Java, mit den JavaScripts, wo ja, sagen wir mal, lieber für Sicherheit sicher nicht erfunden worden wären, wo man natürlich heute breit benutzt, wo aber natürlich ein riesen Angriffspotenzial da
ist. Ja, aber ich meine, wenn man das wieder abschalten würde, dann hätten wir wieder ein Text-Internet, wo aussieht wie 1997 hätte ich jetzt gesagt.
Okay. Ja, ich sage es mal, so extrem ist es nicht. Es gibt auch noch andere grafische Möglichkeiten, das auszugestalten. Aber das ist grundsätzlich ein Thema, das wir natürlich mit denen haben, die Software programmieren. Die einfach sagen, ja, es muss einfach mal laufen. Und wenn es dann läuft, das ist gut, dann können wir Effekte machen.
Ja, yeah, aber klar.
Dass bereits bei der Entstehung vom Code, wie er programmiert wird, sehr viel dann eigentlich auch festgelegt wird, der Sicherheit eigentlich anbelangt, ist etwas, was viele Programmierer unterschätzen. Schon dort, sagen wir, wir haben gewisse Beratungen, wo wir Programmierer unterstützen beim Entwickeln von so Code. Und die Programmiermentalität ist halt ein bisschen, ja, wir sind Programmierer, wir wissen ja, wie man da eigentlich muss programmieren muss. Wir müssen doch niemanden haben, wissen nicht, was Sicherheitsaspekte sind. Das ist nämlich die erste Reaktion. Wir sehen aber dann, wenn wir mit diesen Leuten eigentlich Sicherheitsfragen anschauen, dann sagen sie, oh, das ist jetzt interessant, oh, das habe ich nicht gewusst.
Sind wir nahtlos beim eigentlich Hauptthema gelandet, wo es ja in dieser Woche um die Sicherheit geht im Digitag. Der aktuelle Anlass ist, dass man kann lesen kann, dass der Angriff auf die Banken zunimmt. Cyberkriminelle werden, so sagt auch die Melanie, die Melde- und Analysestelle Informationssicherung vom Bund, immer professioneller, die gehen immer besser vor. Ein aktuelles Beispiel ist ja der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Der hat irgendwann mal festgestellt, dass da Leute sich an seinem Konto zu arbeiten machen. Markus, ist das ein typischer Fall?
Absolut. Und wir tun ja das Ganze eigentlich beobachten, von der technischen Seite auch, wie die ganzen Mechanismen eigentlich funktionieren, um schlussendlich Kunden oder Banken in der Schweiz zu beraten, was man dagegen kann tun kann. Das Hauptproblem ist grundsätzlich einmal, dass bei den Kreditkarten sehr wenig Daten genügen, um eine Transaktion auszulösen. Mhm. Also ich könnte jetzt meine Kreditkarte rausnehmen, sie besteht aus einem Namen, im Wesentlichen aus einer Halbnummer, aus einer zweiten Nummer, das ist das Ablaufdatum, das weiß man auch, und eigentlich dann noch aus einer dritten Nummer, der sogenannte Geheimcode, wo ja aber auch
Nicht sehr geheim ist.
Man kann nämlich auf die hinteren Seiten einfach anschauen. Und jetzt ist ja das Problem, ich gehe jetzt zum Beispiel ins eBay, gehe jetzt irgendetwas kaufen, sehe dort vielleicht ein günstiges Angebot, da gibt es ein schönes Lockvogelangebot, das kann auch meine Tochter sein, die sagt, oh, da ist ein schönes T-Shirt, da komme ich fast für nichts über. Schlussendlich kann aber jetzt die Transaktion, die dann auch stattfindet, ich komme sogar wahr über, eigentlich dafür benutzt werden, um können meine Daten von den Kreditkarten eigentlich schnappen.
An welcher Stelle gehen denn die Daten verloren?
Ja, sie gehen bei der Kauftransaktion verloren, die eben über so eine Stelle gehen sollte, die ja zertifiziert ist. Es ist aber sehr schwierig, können zu sagen, ist jetzt das wirklich eine zertifizierte Stelle oder ist es eine gefälscht zertifizierte Stelle? Das heisst, nur schon mit diesen Daten ist es eigentlich dann möglich, dass die auf dem schwarzen Markt erscheinen und sozusagen dann von wirklich kriminellen Organisationen verwendet werden, wo man dann, genau wie es im Sarkozy passiert ist, immer schön kleine Beträge abbucht. Das ist eigentlich die Strategie. Man sagt, ja, der hat so viele Transaktionen pro Monat und dann hat er ein paar kleine Service-Transaktionen, genau, wo er vielleicht gar nicht mehr weiss, ob er dort mal im Parkhaus war oder was jetzt auch noch dort war. Er merkt es eigentlich gar nicht. Nun hat der Sarkozy seine Karte jetzt ein bisschen genauer angeschaut und er hat es offenbar gemerkt. Aber viele merken das eigentlich nicht.
Ist das auch der Trick, dass man dann nicht das ganze Konto leer räumt, sondern halt nur so ein paar, immer wieder ein paar Fränkchen abholen?
Ja, wenn du das mit genug vielen Karten machst, gleichzeitig
lohnt sich
das exakt viel mehr, oder?
Genau. Das ist genau die Angriffsfläche. Und es gibt dann Organisationen, die das fast systematisch aufbauen. Eine sehr grosse Anzahl von Kreditkarten, Daten mit immer sehr kleinen Beträgen pro Monat. Aber das kann sich natürlich zu einem lukrativen Geschäft entwickeln.
Was ist denn der Grund, dass es jetzt im Moment, man sagt, es wird schlimmer? Was hat dazu geführt?
Ja, es wird natürlich schlimmer, weil es Organisationen gibt, die sich ein Businessmodell zurecht machen. Ich schaue jetzt ein bisschen in Osten oder ich schaue auch ich will kein Land nennen, aber es gibt Länder, wo man ganz genau weiss, dass es sogenanntes Business Development gibt, wo eigentlich nur auf das abzielt, können Geschäfte in diesem Bereich machen.
Die sind einfach professioneller geworden, kann man sagen.
Extrem professionell, und das ist ja klar, sobald mit dem kann Geld verdient werden, ist auch ein Business rum. Da können vielleicht sogar Leute sein, da aus der Schweiz, aus Deutschland, wo das aber über andere Länder eigentlich dann entsprechend organisiert und abwickelt.
Wie viel Angriff oder so Versuche, ich weiss, es ist immer schwierig, das in Zahlen auszudrücken, aber irgendeine Zahl vielleicht, die ein bisschen verdeutlicht, wie viel das da passiert in diesem Bereich?
Es ist sehr schwierig, an diese Zahlen anzukommen. Banken wollen ja über das Thema eigentlich am liebsten auch nicht reden, weil es natürlich unangenehm ist. Es ist aber in der Zwischenzeit doch ein sehr dominantes Thema geworden, weil natürlich auch jeder, also du, ich, von dem können betroffen sein, dass plötzlich etwas von meiner Karte abgebucht wird, wo ich muss sagen, nein, da habe ich nicht gemacht.
Aber können Sie es vielleicht sagen zum Verständnis? Heute ist das Geld, das verloren geht durch Cyberkriminelle, grösser, weder zum Beispiel das, das verloren geht durch Leute, die mit vorgehaltener Waffe in einen Bankraum einstürmen und probieren, auf die Banküberfälle, auf die herkömmliche Art durchzuführen.
Das kann ich nicht beurteilen, aber meine Kollegen im Melanie tun ja das untersuchen. Ja. Wir selber sind auch nicht in dem Sinn eine Polizei, sondern wir kümmern uns eigentlich um den gesamten technischen Bereich, was Schwachstellen anbelangt, wie die Mechanismen überhaupt funktionieren. Aber wie gesagt, es ist ein Thema, das man besetzt hat, weil bewusst ein bisschen.
Klar, man will die Leute nicht.
Man will es nicht nervös machen.
Bis jetzt hat man die Leute schön darauf gebracht, das zu nutzen. Und wenn man jetzt natürlich sagt, das ist gefährlich, dann.
Und wir reden jetzt hier von ganz normalen Kreditkartenbenutzungen. Ja. Nicht nur online, oder? Also
Selbst noch einmal ein anderes Thema, das dann dazukommt.
Neben dem. Also wenn ich das Beispiel darf, ich habe das letzte Jahr irgendwann plötzlich eine neue Kreditkarte bekommen von meinen Kreditkartenanbietern. Mit der Begründung, soll ich die alte bitte futschiessen, die sie haben gemerkt, die werde ich irgendwie. Ich habe aber nie etwas, also mir ist nie etwas ein Schaden entstanden. Und lustigerweise war das eine Karte, die ich noch nicht lange hatte, weil sie nämlich vorher ich sie verloren habe, müssen neu haben, und wo ich weiss, ich die nie online benutzt. Und sowieso sonst auch nur ganz wenig. Also die Nummer ist sonst irgendwo
weg. Also da bist du wahrscheinlich nicht du die Schwachstelle gewesen, sondern sonst
also, irgendwo, ist bei mir, also bei einem Kollegen von mir auch passiert, wo jetzt...
Und lustig ist die Karte, die ich immer brauche im Netz, seit Jahren.
ist noch nie etwas passiert. Genau. Gut, dann kann man sagen, Glück gehabt. Oder? Weil mein Kollege, er ist halt in einem Russland gewesen, hat eine Ferienreise gemacht. Und wo er nach Hause kam, ist bei ihm genau das auch passiert. Die Bank hat gesagt, schick die Karte sofort von mir, dann kommen die neue Karten über.
Okay.
Offenbar, da versuchen sich ja jetzt die Banken auch zu schützen, versuchen wir natürlich an die schwarze Liste heranzukommen. Und das Ziel ist dann herauszufinden, wo gibt es Daten, die verschwunden sind. Ja. Man muss ja eine Strategie entwickeln und sagen, und wenn das passiert, dass man eigentlich die Karten sofort aus der Kehr zieht. Die wesentlich bessere Methode wäre natürlich, dass eben eine Kreditkarte ein zusätzliches Sicherheitselement hätte.
Was wäre das?
Ja, ein PIN-Code und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Wo, aber den könnte man dann auch einfach wieder klauen, nicht?
Jawohl, das heisst, eben, es muss ein PIN-Code sein, wo sich ändert. Das heisst, er wäre sonst auch ein sogenanntes Geheimelement auf der Rückseite, wo es schon draufsteht. Das heisst, auch, jeder kann lesen. Und das ist sicher eine technische Entwicklung, dass man für so eine Transaktion mit dem entsprechend temporär gültigen Username-Passwort eigentlich dann die Sicherheit
verbessern. Wie würde man dann, wenn man konkret mit seiner Kreditkarte zahlen will, anfordern?
Also es gibt heute x technische Lösungen, die schon die Richtung gehen. Das sind die Lösungen, wo man eine zeitsynchronisierte Uhr hat mit einem Code, den man einschalten und ablesen kann.
Ja.
Wo man dann sagt, jawohl, zu diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitfenster ist nur diese Zahl gültig.
Dann müsste ich aber irgendwie das Ding unabhängig von der Kreditkarte
dabei haben. Ja. Das ist jetzt aber der Punkt.
Aber das sind so die Systeme, ja, zum Teil, ja, im Online-Banking schon genau, gibt, um sich einloggen,
genau,
oder?
Genau. Und die verbessert natürlich die Situation schon mal ganz deutlich, weil es dann nicht mehr möglich ist, einfach nur mit Namen, Vornamen und drei Zahlen entsprechende Abbuchung zu machen. Ja. Leider ist das System aber noch nicht überall im Einsatz, aber verschiedene Banken, Firmen usw. haben so technische Lösungen eigentlich zum Einsatz. Sind natürlich dann nicht so bequem, weil ich muss an meinem Schlüsselbund ein entsprechendes Teil noch mittragen, wo mir die jeweilige Information gibt. Das ist schon mal das eine Problem. Und das andere ist, dass jede Firma oder jede Bank wieder ein anderes System hat. Mhm. Also wenn ich dann in die Ferien gehe und will von drei Banken abbuchen, muss ich dann so ein Kärtchen und ein zweites Kärtchen und einen kleinen Rechner und einen Koffer. Also ich brauche dann ein ganzes Set. Und da wäre es sicher schon mal gut, wenn eine gewisse Standardisierung würde stattfinden, dass man kann sagen, man kann mit einem Werkzeug, das man dabei hat, zusätzlich ein Sicherheitselement generieren. Und ein solches Element ist natürlich das Handy. Oder? Ja. Das ist auch jetzt eine Lösung, die man vom Markt schon entsprechend einsetzt. Ein Handy hat er immer dabei und das kann ein Handy sein von jedem Hersteller. Man kann dann entsprechend den Code übertragen. Wobei es natürlich auch dann dort wieder Möglichkeiten gibt.
Das ist einfach das Problem, wenn das Handy verloren geht,
ja, oder geklaut wird. Und Kreditkarte.
Oder drin ist vom Handy.
Es wird über das SMS authentifiziert. Okay. Das heisst, wenn ich eine Transaktion mache, mit dieser Bank online, dann müsste es eigentlich authentifiziert werden. Das würde dann bedingen, dass die Online-Shops wirklich auch online verbunden sind mit einer Abbuchungsstelle.
Ja.
Das ist eben nicht immer der Fall. Und das hat damit zu tun, wie es sehr komplex ist, wie die Abbuchungsmechanismen eigentlich funktionieren. Ja. Es bedingt quasi eine zeitgleiche Abbuchung von der technischen Seite.
Und die meisten Shops sammeln ja ganz einen Haufen Transaktionen und tun dann alle aufs Mal ab.
So ist es. Das ist eben das logistisches Problem. Ist ein logistisches Problem. Oder?
Aber wir werden jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Pass beantragen, dann haben wir da auch so biometrische Merkmale darauf. Warum braucht man so etwas nicht für eine Kreditkarte, dass man irgendwie seinen Fingerabdruck muss scannen lassen? Weil das, Daumen hat man ja immer dabei, das wäre simpel.
Meistens.
Ja, aber online, oder? Das ist das Problem jetzt online, wenn ich etwas kaufe im Internet.
Dann müsste ich USB.
Ja, müsste ich ein USB haben, wo ich das Bild von meinem Fingerabdruck quasi überprüft.
Aber das ist im Moment kein gangbarer Weg.
Wäre vielleicht schon möglich, aber das kommt dann das Thema wieder vom Datenschutz. In vielen Fällen ist der Datenschutz sehr gut, aber in vielen Fällen kann er dann auch quasi wieder kontraproduktiv werden, wenn man dann sagt, man will natürlich nicht jedes Mal einen Fingerabdruck übermitteln, wenn ich ein T-Shirt in Deutschland oder in Holland kaufe, weil da persönliche Daten übermittelt werden und so weiter.
Aber technisch, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann der im Gerät überprüft wird und das nur sagt, ob es stimmt oder nicht? Oder wäre dann das wieder schon nicht mehr sicher?
Das wäre bereits wieder unsicher. Aha. Das müsste eine Zertifizierung sein von der Bank schlussendlich, die sagt, die Transaktion können wir autorisieren. Mhm. Also, weil das wirklich die Stelle ist, die dann ja auch die Geldbewegung auslöst.
Reden wir doch mal über Banken, die Schweizer Banken, Sicherheit jetzt mal nur im EDV, im Informatikbereich. Wie sind die gerüstet auf die neuen Bedrohungen? Was meinst du dazu?
Also grundsätzlich zu unseren Kunden gehören Banken, auch Kantone und so weiter, einfach alle, die mit vertraulichen Daten zu tun haben. Was wir bei unseren Tests feststellen, ist, dass es grosse Unterschiede gibt, ganz klar.
Aber du sagst uns jetzt da sicher nicht, gehen zu dieser Bank und zu dieser lieber nicht.
Absolut nicht. Ich darf in dem Sinn, klar, wir sind ja zur strikten Geheimhaltung verpflichtet, wir dürfen nur generisch über das reden oder wir können über Fälle reden, wo in der Zeitung schon behandelt jetzt, worden sind.
Wenn man bei einer grösseren Schweizer Bank ist, ist man dann schon mal gut dabei?
Also generell kann man das nicht sagen. Also nicht. Wie gesagt, wir haben
sogar unter den grossen
absolut, absolut. Es gibt grosse Unterschiede. Und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel kleine Banken unsicher sind. Also Grösse hat noch nichts mit der Sicherheit
aber zu tun. Aber wie kann ich dann zum Beispiel als Kunde merken, ob jetzt meine Bank... Also ich kann meinen Computer selber sichern, aber ich weiss nicht, ob meine Bank sicher ist. Mhm. Gibt es da irgendwelche Anzeichen, die ich vielleicht könnte doch beobachten?
Ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Das, wie gesagt, das ist ein Thema, wo keine Bank darüber reden möchte. Aber wir tun sie natürlich, wenn wir so einen Test durchführen und die Schwachstellen finden, auch mit der Überprüfung von der ganzen Konfigurationen des Systems unterstützen, dass man die Schwachstellen wirklich verbessern kann, dass man die Angriffsszenarien minimieren kann. Ein Problem, das eine Bank grundsätzlich einmal hat, ist, der E-Banking macht, der kommt man mit einem PC und bei dem weiss ich eigentlich nicht, in welchem Zustand das der PC ist.
Man muss vom Schlimmsten ausgehen.
Das heisst, die Käfer und die Viecher und das Beiwehr und alles, das kreismelt und kroselt ja nur so rum. Das war auch einer der Gründe, wo wir den sogenannten SEC-Check, wo wir ja eine Software entwickelt haben, wo wir feststellen können, wie ist der Sicherheitszustand von einer Maschine in einer einfachen Demo-Version zur Verfügung stellen. Und es hat bereits die Bank in der Schweiz, wo ihren Kunden das empfehlen, die sagen, schaut mal bitte schauen, was auf dieser Maschine schon alles läuft. Das Ziel ist, den Sicherheitszustand zu verbessern, also eben nicht mit Keylogger und allem Möglichen die Transaktionen durchführen.
Genau, und wenn ihr eine Bank überprüft, wie sicher die ist, dann macht ihr einen sogenannten Penetration-Test, heisst das.
Richtig.
Das ist einfach, nehme ich an, ihr spielt Hacker und probiert da reinzukommen.
Das ist richtig. Natürlich zuerst nach schriftlicher Vereinbarung, das ist ganz klar. Wir machen überhaupt nichts, wir tun nicht einmal einen Test irgendwie automatisch starten, bevor das eigentlich klar ist. Und der Auftrag kommt eigentlich auch immer von der obersten Region,
aus
der
Bank, wo das machen will man nicht einfach. Und dann, wie geht ihr dem vor? Dann
überprüfen wir eigentlich die Anfälligkeit von dem System, von außen, von innen. Es ist eigentlich so, dass es ein Zeitfaktor ist, wie lange das wir brauchen bis in einer Bank, bis wir dort drin sind.
Also es ist nicht die Frage, ob, sondern
wie bis jetzt lange? Bis jetzt haben wir es immer geschafft.
Ah, tatsächlich.
Und das Zweite ist dann auch nach Kundenwunsch abhängig, inwieweit könnt ihr bei diesem Angriff zum Beispiel auf Systeme zugreifen, wo Finanztransaktionen laufen. Ja. Oder, sagen wir mal, eben eine Vorstellung von einer einfachen Firewall. Jemand, der gut geschützt ist, hat nicht nur eine Firewall, sondern hat mehrere Sicherheitskonzepte. Und der Einbruch durch eine Firewall heisst noch nicht, dass ich dann im Normalfall Transaktionen auslösen kann. Es gibt aber Fälle, und darum sage ich ja, es gibt grosse Unterschiede, wo die Sicherheitskonzepte, also die Architektur, wir vergleichen es mit einem Unterseeboot, wo verschiedene Schotte hat und wenn es einmal einen Riss gibt, dann sollte nicht das ganze Boot absinken. Wir sind die Leute, die überprüfen, wie sind die internen Schotte aufbauen. Wie viele Sicherheitsmechanismen sind da implementiert?
Also, aber das ist die häufigste Schwachstelle, kann man sagen, dass einfach quasi die Abschottung von diesen Systemen gegenüber das Internet nicht gut genug sind.
Kann eine von den Schwachstellen sein, die andere ist natürlich die ganze Konfiguration von den sogenannten Clients, das sind die Maschinen, wo die Mitarbeiter jeden Tag darauf arbeiten. Und speziell prüfen wir dann auch beim sogenannten oberen Management, das ist dann der Wunsch vom obersten Chef, wie es denn dort genau aussieht. Das ist dann meistens dort, wo die schwächsten Passwörter kommen. Das sind auch die dann meistens die grössten Berechtigungen haben, weil sie sagen, ja, wir müssen ja wissen, was bei uns eigentlich läuft.
Sie kommen überall rein.
Sind aber dann auch die gefährlichsten Maschinen, weil wenn ich dort vom Internet her kann, auf dem Client Fernsteuerung übernehmen, dann habe ich natürlich von dort aus auch absolute Königsberechnung.
Die Bankkasten.
Richtig. Jetzt bei guten CEOs in einer Bank, die haben eigentlich ganz normal konfigurierte Maschinen und sie haben auch ganz normale Berechtigungen eigentlich auf den Geräten oben und müssen eben, damit sie gewisse Sachen zusätzlich anschauen können, weitere Barrieren überwinden, damit so die Daten ankommen. Und dann ist es eigentlich auch für jemanden, der versucht, in ihr System einzudringen, schwieriger. Dann muss man sagen, okay, das ist grün oder ja. sehr grün. Ja. Wenn es aber von dort aus schon möglich ist, Swift-Transaktionen zu machen, dann...
Im Namen von der Bank.
Ja, dann ist es nicht gut. Wir prüfen eigentlich nicht Papiersicherheit, also ob jetzt ein Sicherheitsbeauftragter da ist und was der genau macht und wie viele Ordner im Schrank dort stehen. Wir prüfen effektiv, wie haben die Leute Maschinen konfiguriert
und,
von der Berechtigung her.
Was ist denn da, wie lang oder was ist das Kürzeste gewesen, was du schon gebraucht hast, um so eine Bank zu knacken?
Also wir prüfen ja nicht nur Banken, wir haben Situationen, wo wir in weniger, ich sage jetzt auch nicht wo, aber an heiklen Orten, wo wir in weniger als 3 Minuten vom Hauptserver sind. Ja. Wir haben Situationen, wo, sagen wir jetzt, gut oder mittelgeschützt sind, wo wir 2 oder 3 Tage unterwegs sind. Sagen wir, die Einbrecher, die haben ja auch Zeit, also denen passiert es nicht. Die haben, wenn sie müssen, dann haben sie einen Monat Zeit, oder? Wir arbeiten dann aber unter Zeitdruck.
Ist das früher oder später überall reinkommt?
Schlussendlich schon. Schlussendlich schon, weil natürlich mit der Kenntnis von der Maschine und von der Software-System das möglich ist. Wobei natürlich Folgendes kann passieren. Jemand, der sein Netzwerk mit Überwachungssystem ausgerüstet hat, und da meine ich jetzt nicht die Firewall, weiss eine wenige Minuten später, dass jetzt etwas passiert, was nicht passieren sollte. Okay. Das bedingt aber einen sehr hohen Stand von, wir sagen, dem Network Access Control, also eigentlich das, was Berechtigung und der Zugriff, Betonung auf den Zugriff auch, in das System regelt. Wir haben dann schon Fälle gehabt, wo dann wieder der Datenschutz reingekommen ist. Die haben dann gesagt, ja nein, wir wollen das nicht überwachen. Das ist eine Art wie eine Mitarbeiterüberwachung. Nein, ich tue damit nicht das gesamte Gebäude überwachen, jeden Eingang, jeden Tritt und alles. Aber ich sage, da gibt es heikle Bereiche und da muss ich entsprechend auch Massnahmen treffen. Jemand, der das nicht gemacht hat, und ich rede jetzt nur von dem Fall, weil er auch in der Zeitung war, ist die Deutsche Telekom gewesen. Genau. Jetzt sind nämlich 17 Millionen Daten abhanden gekommen. Und ich wollte da auch keine weiteren Informationen geben. Aber dort ist sicher so ein System nicht
in dieser Form. Hast du dort Hintergrundwissen? Weißt du mehr als das, was in der Zeitung stand?
Ja, das weiss ich. Aber das darf ich da nicht sagen, oder? Oh,
natürlich. Wir sind ganz unter uns.
Das ist nur im Internet, oder? Aber das war jetzt ein Beispiel, wie es eben auch passieren kann. Wir haben am Anfang davon geredet, wenn einer ein T-Shirt kauft und wie dann da die Kleinen sagen, ja, ich tue dir jetzt die Kreditkartendaten sammeln, tue sie wegnehmen bei jeder Transaktion. Das sind dann die grossen Fälle, oder? Weil, wenn ich bei einer Organisation X reinkomme und kann dort 10 Millionen Datensätze abladen, wo jetzt eben zum Beispiel genau der Name, Vorname und die 3 Zahlen drinstehen und es ist noch keine Authentifizierung installiert, dann heisst es de facto, und das ist offenbar der Fall gewesen, an verschiedenen Orten schon, dann sind plötzlich 50 Millionen, auch in den USA ist es passiert, 50 Millionen Datensätze weg. Und jetzt geht es darum, einmal herauszufinden, wie sind die überhaupt weggekommen, das ist das eine, also die Sicherung ist schlecht gewesen. Und das zweite ist, können sie feststellen, woher sind sie weggekommen. Und wenn kein Überwachungssystem installiert ist, und ich behalte jetzt einmal, dass in 95% von vielen Fällen ist das eben auch nicht vorhanden. Das ist jetzt nicht nur Banken, sondern reden jetzt auch von Industrie, die ja auch Produktionsdaten haben, die Produktherstellungsdaten haben, die wissen, wie man zum Beispiel Windkraftwerke herstellt und so weiter. Die sind sehr, sehr gefährdet. Die müssen eigentlich dort etwas investieren. Die sagen, ja, es ist eigentlich noch nicht viel passiert oder man hat noch nicht viel gemerkt. Aber der Schaden, wenn so Daten wegkommen, kann eben auch bis zu einigen Jahren dauern, bis sozusagen der Boomerang zurückkommt. Und das ist eigentlich die Message als Management, wo, sagen wir mal, im Tagesgeschäft da viel vergessen und sagen, ja, ich habe andere Probleme, ich habe politische Probleme, ich habe Exportprobleme, ich habe 100'000 Probleme.
Banken haben, man könnte da jetzt auch noch andere Probleme nennen.
Ja, haben noch andere Probleme. Und wir haben es jetzt auch schon gemerkt mit der Finanzkrise, ist der Fokus...
Zum Beispiel der Sicherheit.
Ja, sparen. Nein, es kommt aus dem Fokus aus. Ja. Oder man sagt dann vielleicht, es ist nicht die höchste Priorität. Und das, was beim Management, beim oberen Management an der Priorität 1 ist, das wird auch entsprechend bearbeitet. Was halt Priorität 2 oder 3 ist, sagt man vielleicht, ja.
Der grosse Stapel.
Ja, ist auch noch ein Problem. Aber wir müssen mal die wichtigen Probleme lösen. Das ist menschlich. Das verstehe ich auch. Unser Job ist aber da, immer wieder darauf hinzuweisen, dass ein Datenverlust ganz enorme Schäden verursachen kann. Wir haben einen anderen Fall, wo wo ich darüber reden darf, ist Liechtensteinische Banken, wo ja alle Details in dem Sinn in den Zeitungen bekannt sind, wo, ich sage mal, natürlich ein Schock sind. Und zwar,
aber das ist ja also dort ein Mitarbeiter, der genau. Eine CD gebrannt hat. Und das kann man doch, das kann man schlicht nicht verhindern, dass jemand, der an der Quelle hockt, die Daten
rauskriegt. Kann man verhindern. Und es ist so, dass eine von unseren ganz gefährlichen Attacken, die wir haben, sind die sogenannten USB-Stick-Attacken. Mhm. Wir schauen in einem Unternehmen, wo wir einfach per Post USB-Sticks einschicken, natürlich erst nach der Unterzeichnung vom Unternehmen, weil anders geht, bis wir Kontrolle in dieser Firma oder Organisation können übernehmen
können. Das ist irgendeine Schadenssoftware auf dem Stick drauf, oder?
Ja, Schadenssoftware. Also, es sind USB-Sticks, die sie in jedem Laden können kaufen können.
Oder die, einfach, dass dort die Leute Daten drauf tun? Ja.
Nein, wo eben dann schlussendlich erlauben, dass man die Kontrolle von diesen Clients kann übernehmen kann. Mhm. Und ich muss da ganz klar sagen, das ist ein Thema, das man im Bereich von der IT-Security ganz ernst muss nehmen.
Also da sollte man einfach konkret keinen Rechner haben, wo einen CD-Brenner drin hat und keinen USB-Anschluss und dann wäre es schon mal sicherer.
Nein, ist falsch gesagt. Aber Berechtigung, wer einen USB-Stick darf einstecken darf, und B, CD-Brenner sowieso, die sind natürlich verpönt im vertraulichen Umfeld. Aber bei gut gesicherten Unternehmen habe ich eine exakte Übersicht, wann hat wer welchen USB eingesteckt. Das ist schon mal Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2 ist es auch jemand, der eine Berechtigung hat. Und das Weitere ist, dass nur USB-Sticks mit dieser und dieser und dieser MAC-Adresse oder Identifikation tatsächlich können eingesteckt werden. Mhm. Es ist etwas, das man braucht im vertraulichen Umfeld, das man ganz seriös muss angehen muss. Das Risiko ist so enorm hoch, das kann sich gar nicht mehr vorstellen.
Gut, ich glaube, die Zeit ist langsam fortgeschritten, aber es ist ein spannendes Thema. Vielleicht noch als abschliessende Frage, du, wo du ja genau weißt, wo die Schwachstellen sind, wie man die ausnutzt. Wie viel Mal pro Woche läutet dir irgendeine halbseitige Figur an, die sagt, könnte man da nicht irgendwie etwas machen, wo ich dich daran beteiligen würde, wenn es sich lohnt? Also, wie viel Mal wirst du aufgefordert, die Zeiten zu wechseln?
Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, das ist eine journalistische Frage. Aber es hat es tatsächlich schon gegeben. Also, es ist klar, weil die Frage, mit der wird man irgendwann konfrontiert. Und ich muss sagen, wir sind auf der sogenannten White Hat Seite. Also wir unterstützen, wir leben von dem Business. Mhm. Und,
aber es wäre schon lukrativer.
Also ich würde jetzt nicht am Digitalk sitzen, sehr wahrscheinlich, sondern ich würde irgendwo in der Bahamas unten sitzen. Das ist das Verrückte an der ganzen Situation, dass das dermassen eskaliert, dass der Missbrauch auf dem Internet dermassen Form angenommen hat, wo die Erfinder, die E-Mail und www und alles, das erfunden haben im schönen Internet, nie, absolut nie daran gedacht haben. Oder?
Das Problem ist wahrscheinlich nie gewesen, dass man nicht daran gedacht hätte, dass man es nicht auch missbrauchen könnte. Es ist wahrscheinlich das Problem gewesen, dass man nicht gedacht hat, dass es so lukrativ könnte sein, dass
korrekt,
ja. Brauchen, ja, und dass es so schnell, ja, so schnell geht. Ja, klar. Benutzen. Ich ganz meine, 1975 hat dann noch niemand einen Computer
zuhause. So ist es. Ja.
Aber ich glaube, wir müssen uns ganz klar auf die sogenannte Schlacht wappnen und ich hoffe, dass die entsprechenden Chefs von der Firma auch in diesem Bereich Priorität setzen. Es sind nicht nur Chefs von der Firma, es ist auch der Staat, es sind Kantone, eigentlich alle, die hochvertrauliche Daten haben. Es ist ein Krieg, also ich sage es so, der stattfindet auf dem Internet, wo schon läuft eigentlich.
Markus, ganz herzlichen Dank.
Das wäre der 77. Digitalk schon bald gewesen. Feedback, wie gesagt, wie immer gerne auf leben.tagesanzeiger.ch und man kann auch immer noch voten für uns auf wo, Matthias?
Du fragst mich das jetzt spontan, ich
weiss die URL. Ich nämlich auch nicht auswendig.
Die URL doch nicht auswendig. Irgendwo habe ich sie aufgeschrieben. Aha, www.european-podcast-award.eu.
Wunderbar. Ja, nächste Woche geht es um Blu-ray. Wieder einmal. Wir haben schon länger nicht mehr über das geredet und jetzt stellt sich langsam die Frage, sollen wir jetzt diese Weihnachten langsam tatsächlich auf- und einsteigen und überhaupt. Es kann uns dann alles erzählen, der Albrecht Gasteiner vom HDTV Forum Schweiz. Und
er ist schon lange nicht mehr bei uns.
Unseren ganz treuen Hörer ist er natürlich bekannt, schon aus den Anfangszeiten, aus den frühen Urzeiten vom Digitag. Und ja, er ist ein amüsanter, unterhaltsamer Gast und auch sehr kompetenter. Gibt es also etwas, was ihr euch freuen könnt auf nächste Woche? Dann wünsche ich allen eine sichere Woche. Passt auf, wo ihr eure Kreditkarte eintippt und wo nicht. Und
genau. Sonst eben Zeit. Keine falschen USB-Sticks.
Genau. <so. lacht>
Macht's gut. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao.
Würdest du schon safe oder nicht?
Das ist eine gute Idee.